Ich will jetzt beim Hannes einen Lacher rausholen, weil ich habe tatsächlich einen Oettinger. Weißt du, wann ich Dreamweaver das letzte Mal benutzt habe? In der 8. Klasse in IT-Wahlpflicht, Hannes. Ernsthaft jetzt.
Gibt's das noch? Ich sehe vor lauter Bäumen den Code nicht.
Warte mal, du hast das Statiksystem gebaut, mit dem diese Brücke da in Dresden kalkuliert wurde.
Ja,
oder
genau.
Aber guck mal, ich habe IT studiert und ich habe auch mein Bachelorzeugnis niemals irgendwo vorzeigen müssen, nicht. Also scheiß drauf.
Ich auch nicht. Also ich habe einen Master und den wollte auch keiner sehen, also von daher ist egal.
Ja, dein Master war auch eine Flirt-App.
Ja, das stimmt auch.
Zwei kleine Nerds.
Willkommen auf ein neues. Wieder bei den 2+1 Nerds. Nee, 2+1 kleine Nerds. So. Ich kenne meinen Titel nicht mehr.
Hannes, wie groß bist du? Du bist auch ein kleiner Nerd, oder?
1,76, glaube ich.
Okay, ja.
Ja, okay, geht.
Dann. Aber ich bin inzwischen relativ schwer, also.
Okay.
Schon gar nicht mehr so klar.
Ja, wir haben mal wieder eine Folge mit Gast heute und heute geht's um das Thema Quereinsteiger in die IT-Branche. Titel der Folge heute ist vom Wald in den Frontend-Dschungel, vielleicht.
Vom Wald in den Code oder so, hätte ich gesagt.
Denn wir haben heute einen studierten Forstwissenschaftler zu Gast. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, Hannes.
Ja.
Der aber inzwischen Frontend-Entwickler ist. Herzlich willkommen.
Willkommen, Hannes.
Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Willst du ein, zwei Sachen zu deiner Person so als Intro vorweg?
Ja, also Titel sind mir ziemlich wichtig, deshalb, also genau, ich bin ich bin im Bachelor Forstwissenschaftler, der Master bin ich Umweltwissenschaftler und ich bin tatsächlich auch nicht Frontend-Entwickler, sondern mache eher so alles so ein bisschen, also Firmenleitbild bei uns ist auch dieses Full-Stack-Build, was natürlich auch Quatsch ist, aber die Software, die ich implementiere und auch der Arbeitgeber, zu dem ich als nächstes wechseln werde, ist vor allem CMS und das ist natürlich, ein CMS ist ja nie nur ein Frontend, sondern hat ganz viel Backend und Middleware und Services drumherum liegen. Insofern, aber genau, ich bin schon in der JavaScript, TypeScript-Welt unterwegs und
okay,
der klar. Einstieg, da kommen wir ja später noch ausführlicher zu, der Einstieg war natürlich irgendwie über so ein Bootcamp, in dem man React oder Vue oder sowas gelernt hat.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, da kommt das Missverständnis her, weil als wir das letzte Mal gesprochen haben, da warst du, glaube ich, gerade so kurz vor Ende von dem Bootcamp, ne?
Ja, genau.
Und da habe ich, glaube ich, irgendwie abgespeichert, dass du irgendwie viel JavaScript gemacht hast, ne?
Okay, krass. Ja.
Aber man kann ja auch heute eine Serveranwendung mit JavaScript schreiben. Also wer würde das bei gesundem Menschenverstand machen? Aber man kann.
Aber vorweg, was mich interessiert ist, wie kommt man auf Forstwirtschaft?
Wissenschaft.
Forstwissenschaft,
tut mir leid. Ja, okay. Mach doch nicht den Fehler, mit dem wir Hannes seine ganze Studium aufgezogen haben.
Tut mir leid, Hannes. Sorry.
Wenn wir Hannes ärgern wollten, früher haben wir immer gesagt, hey, du bist durch Holz gefallen.
Weil ich sag mal so, ich jetzt persönlich habe jetzt noch nie jemanden kennengelernt, der das studiert. Deswegen bin ich jetzt einfach so neugierig. Das ist jetzt nicht etwas wie, oh, ich mache jetzt hier BWL oder keine Ahnung, sondern wo kann man das überhaupt studieren? So, ne?
Also ich habe mich das auch manchmal gefragt, wie ich da drauf gekommen bin. also ich habe zum Beispiel einen Bruder, der hat Architektur studiert und ist jetzt auch Architekt und der hat das so mit 11 gesagt, dass er Architekt wird. Oder vielleicht mit 13, keine Ahnung. Aber der wusste das schon, bevor er in der Oberstufe war, dass er Architektur studieren will. Und gibt da viele Leute so, vielleicht in so richtig krassen Purpose-Berufen, Medizin oder so, die sagen, das wollen sie werden. Oder MusikerInnen, keine Ahnung, die wollen das ihr Leben lang werden. Und Forstwissenschaft, ich weiß nicht, woher das kam. Ich glaube, es war schon so, ich war nach dem Abi, Buddy kennt die Schule, wo ich war, ne, Abi war schlechter als vorher geplant, war okay, also Abi war okay, aber es war halt quasi unterrelevanter NC-Höhe und dadurch, ich hatte eigentlich mal vor, Medizin zu studieren und das habe ich dann geknickt, weil ich auch nicht so, ich war halt nach dem Abi ein Jahr im Ausland, habe da mein Zivi gemacht und dachte dann irgendwie, mal gucken, was jetzt kommt, ich habe jetzt auch keinen Stress. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die Mutter meiner Ex hatte das irgendwie vorgeschlagen. Und ich dachte so, ja, so ein bisschen Öko, bin ich eh. Natur, cool. Mal gucken, was da kommt. Ich hatte sogar Bio-LK. Das war dann total scheißegal in dem Studium. Das ist so wie Leute sagen, ich hatte Mathe-LK, deshalb studiere ich jetzt Physik. So, das hast du halt in den ersten zwei Wochen abgefrühstückt.
Im Vorkurs ist das schon nutzlos.
Genau. Ja, ich glaube, ich habe mich dann auf so ein paar Sachen beworben. Irgendwie hatte ich mich dann schon so ein bisschen auf Dresden eingeschossen. Da gab es auch so einen übelst geilen internationalen Beziehungen-Studiengang. So Diplomatie hat mich auch immer interessiert. Das hat da auch so eine 1-0-NC, habe ich natürlich nichts gekriegt. Aber in Dresden gab es auch eine Forstfakultät. Die ist eigentlich gar nicht in Dresden, sondern in Torrent, wie der Dresdner sagen würde. also in Tarant. Oder wie der Wessi sagen würde, in Tarant. das ist eine sehr traditionsreiche Forstfakultät, die hatte immer mal 200-jährigen Geburtstag, als ich da studiert habe. Und genau, das ist so ein bisschen außerhalb von Dresden, Surprise, im Wald oder am Waldrand. Und genau, das ist halt einfach eine Uni.
Die haben bestimmt bei der Gründung so eine Eiche gepflanzt, die heute so 200 Jahre alt ist und so einen super fetten Stamm hat, oder?
Ja, bestimmt. Also es gibt den Forstbotanischen Garten, ich weiß gar nicht, wie alt der schon ist, aber genau, da gibt's das ist einfach ein sehr traditionsreiches Ding. Und dann ist es tatsächlich Forstwirtschaft und das ist auch eher das, womit man dann so richtig eigentlich in die Forstpraxis geht, ne, wo du dann so ein Revierförster wirst oder so und dieses Forstwissenschaften. Ich habe mich nie damit beschäftigt, was mein berufliches Zielbild ist. Ich hatte nie eine Ahnung, hatte ich auch nach dem Master, wusste ich noch nicht, was ich eigentlich arbeiten will.
Kannst du das heute so rückblickend sagen, was deine Kommilitonen jetzt so heute machen? Also was wird man dann tatsächlich mit Forstwissenschaften?
Ah, ich glaube, es ist mega unterschiedlich. Also jetzt am Wochenende war meine älteste Studienfreundin hier und die ist tatsächlich jetzt in der Forstbehörde. Die würde eigentlich auch gerne, glaube ich, Revierförsterin sein, aber diese Stellen sind halt begrenzt. Gefühlt werden sie auch eher an Männer als an Frauen vergeben. Gibt auch viel mehr Männer, die sich bewerben, muss man auch dazu sagen. Aber das läuft super viel über, ne, wer kennt wen, wer hat wo Praktika gemacht, wer kennt wen. Also es ist ja alles Staatsbetrieb Sachsenforst, ja dann in Sachsen. Und das sind eigentlich immer so halb staatliche Akteure und wenige Stellen. Und genau, wer wen kennt, hat eigentlich gewonnen und die hat da bis jetzt noch nicht gewonnen. Aber die ist da tatsächlich wirklich drin geblieben. Ich habe von Leuten gehört, die im Waldkindergarten aufgemacht haben. Ich habe von Leuten gehört, die haben abgebrochen und sind jetzt Physiotherapeuten. Ich habe von Leuten gehört, die sind einfach dort geblieben. Und dann kannst du auch wie bei jeder Wissenschaft, kannst du auch eine Uni-Karriere anstreben. Ich glaube, was schon auch nicht so ganz unüblich ist, also diese Bachelor-Master-Studiengänge an der normalen Uni sind halt oft für Leute, die in so höhere Forstbehörden dann gehen. Dann bist du so Forstbezirksleiter, dann hast du halt so 10 Revierförster unter dir und musst halt gucken, dass du genug Holz machst, so Holz einschlägst, Holz erntest. Und genau, aber ich habe tatsächlich zu den Leuten von damals extrem wenig Kontakt. Also ich hatte eine coole Zeit in Dresden, aber ich war jetzt in meiner Fakultät nicht so umtriebig. Hab auch nicht in dem Dorf da draußen gewohnt, sondern dann eben in der Innenstadt und hatte meinen Sportverein, habe im Späti gearbeitet und das war ja so meine Hut.
Apropos Späti, weil du gerade gesagt hast, du hast am Späti gejobbt, wir haben komplett vergessen, unsere Biere aufzumachen. Biere, ne?
So ja, ich habe auch richtig Durst und warte die ganze Zeit.
Lass uns mal ganz kurz einschieben. Wir machen das eigentlich immer am Anfang. Ich muss meins auch erstmal holen. Warte mal kurz.
Okay, der Gast darf anfangen.
Also ich habe lange überlegt, in Leipzig gibt es auch so Craft Beer und tolle Sachen, aber es gibt auch so zwei sehr traditionelle große Brauereien, die von irgendwelchen Großkonzernen aufgekauft wurden. Und ich habe mich für die billige Variante entschieden, einfach weil ich die Soda nicht mehr getrunken habe und dachte, dem Bier möchte ich jetzt in diesem Podcast noch ein bisschen Raum geben und zwar trinke ich einen Sterni.
Cool. Ich erinnere mich.
Ich würde sagen, das Oettinger des Ostens.
Sterni haben wir in Unterweißbach an der Unterweiß doch getrunken, weißt du noch?
Das kann gut sein. Das ist so das Bier des kleinen Mannes in Sachsen und Umland. Genau.
Es ist lustig, dass du es gerade gesagt hast, weil ich dachte mir vorhin, wir haben kurz vor der Folge noch Bier geholt und ich habe im Laden zu Pavlo gesagt, so, ich will jetzt beim Hannes einen Lacher rausholen, weil ich habe tatsächlich einen Oettinger. Prost.
Ah, sehr gut. Prost.
Und ich habe ein Old Jamaica Ginger Beer. Original.
Original aus Kingston.
Ja, keine Ahnung, was das heißt.
Wir machen uns hier immer lustig drüber, wenn diese exotisch klingenden Bier- und Getränkesorten dann irgendwie doch in Fürth gebraut sind oder so.
Doch, hier steht's. Also made with authentic root ginger from Jamaica.
Okay. Cool, ey. Ja, und letzte Folge, die wir gerade eben aufgenommen haben, habe ich tatsächlich auch, war sehr positiv überrascht, ein chinesisches Bier getrunken und es ist auch wirklich in China gebraut. Neulich hatte ich ein japanisches, das war in Fürth gebraut oder so.
Okay, geil.
Ich finde das jetzt echt cool. Ich finde, wir sollten unsere Gäste auch ein bisschen danach aussuchen, dass wir viele unterschiedliche lokale Biersorten kennenlernen. Jetzt hatten wir Berliner Pils, jetzt haben wir hier Sterni und dann wir sollten irgendwie auch nochmal irgendwie einen Gast in Bayern raussuchen oder so.
Ja.
Und vielleicht einen in Köln oder so, mal, irgendwie mal eine Kölschsorte in den Podcast.
Der mit so einem Meta-Kölsch dann da sitzt.
Aber dann hast du ja irgendwie dann doch noch ja Interesse, also hat sich ja interessiert anscheinend, was du ja gemacht hast, aber du hast ja dann etwas Maße in ähnlicher Richtung dann gemacht.
Umwelt, Naturthemen fände ich mega spannend und so diese Forstwissenschaften und vor allem auch an so einer traditionellen Uni, da geht's halt am Ende darum, so viel Geld, wie es geht, aus dem Wald rauszuholen und das ist so, also wir hatten so eine Naturschutzprofessorin, die war jetzt nicht so eine krasse Autorität, nicht so eine natürliche Autorität, würde ich sagen, die kam da neu hinzu. Und da saßen dann einfach so diese ganzen, so 23-jährige Typen mit so einem Ziegenbart und einem braunen Hut und die haben die ausgelacht, wenn die was von Naturschutz erzählt hat. Ja, so ist der Vibe. So ist, und das, auf so ein Umfeld hat sie einfach keinen Bock. Also okay, so Leute, krass. Die mit Dackel in die Vorlesung kommen.
Wobei diese Leute mit dem Ziegenbart und dem braunen Försterhut, die saßen in unseren Vorlesungen auch drin, glaube ich, ne?
Ja, die saßen überall.
Die sitzen überall. Dann bin ich nach Freiburg und da bei der Master in Umweltwissenschaft und da gab es ja verschiedene Vertiefungen und ich hatte so, ich glaube, Ökologie des Klimawandels. Also war schon klar so ein naturwissenschaftlicherer Fokus. Aber da, jedes Mal Pflichtmodul, das ich genommen habe, war, und davon gab's viele, jedes dieser Wahlpflichtmodule war eigentlich so ein Mensch-Umwelt-Interaktionsding. Und das war auch das, was ich am spannendsten fand. Und das habe ich dann ja auch so außerhalb des Studiums, habe ich mich sehr viel damit beschäftigt. Und da hätte ich mir auch vorstellen können, wie weiterarbeiten zu können. Ich habe dann aber eine super politische Masterarbeit geschrieben. Die war okay, glaube ich, also irgendwas mit 1, aber war jetzt auch nicht so mit Prädikat, also wenn es das bei der Masterarbeit überhaupt gibt, aber die war jetzt nicht so, dass die Professorin danach zu mir kam und gesagt hat, bitte promovier. und ich hing aber auch an dem Lehrstuhl gar nicht ab, ne? Die Leute kannten mich kaum und so.
Aber
und
wolltest du, also wäre das eine Option für dich gewesen? Also war das ein Gedanke
ja, also bei dir? Früher war das so meine Vorstellung schon, dass ich Professor werde. Alles andere ist so ambitionslos ungefähr.
Und was ist dann ja nach dem Master passiert oder während dem Master? Oder also man merkt, also vielleicht merkst du ja dann so während der Masterarbeit oder nach der Prüfung oder wann ist bei dir dann irgendwie so?
Ich habe meinen Master gemacht, super coole Leute da kennengelernt, diese Umweltwissenschaftsorganisation, also diese Fakultät, wie der Master studiert, das ist mega geil. Du hast immer so 3-Wochen-Module, glaube ich, waren das und davon halt 5 Stück hintereinander. Und ist dann ein Semester mega intensiv. Jedes Modul wechseln die Leute. Mal Englisch, mal Deutsch. Das hat super Bock gemacht. Aber mich hat es trotzdem nicht so richtig gecatcht. Einfach dieses Unileben. Und ich habe aber in der Zeit angefangen, mich politisch zu engagieren und habe so sehr viel so deutschlandweit so Klimaproteste mit organisiert. Und genau das habe ich dann halt 2 Jahre lang gemacht. Beziehungsweise halt 1 Jahr lang während meines Masters, dann war ich mit einem durch, musste auch ein Modul, glaube ich, machen. Das habe ich dann gemacht, dann hatte ich noch die Masterarbeit offen und für die habe ich dann nochmal ewig gebraucht. Ich glaube nochmal ein Jahr. Ich habe in der Bar gejobbt. Dann bin ich nach Leipzig gezogen, weil ich einfach hier viele Leute kannte, so aus der Politik quasi, aus der linken Politik. Und hier habe ich dann eben nur noch, habe ich nicht mehr gejobbt, sondern das, was meine Eltern mir so als wenn dein Studium fertig ist, hast du hier 7.000 Euro gegeben haben. Das habe ich quasi in dem Jahr dann aufgrund der günstigen Mieten in Leipzig und so verwenden können und hatte einfach 1 Jahr lang diese 7.000 Euro und habe halt Politkram gemacht und meine Masterarbeit geschrieben. Und dann habe ich die abgegeben und hatte aber vorher tatsächlich schon meinen ersten Arbeitsvertrag in der Tasche. Also das war Anfang 2018 meine Masterarbeit abgegeben. Aber da hatte ich, das war auch mega entspannt. Ne? Die war da schon monatelang fertig. Und genau, habe Anfang 2018 meine Masterarbeit abgegeben. Und dann habe ich im Mai oder so angefangen, eben durch diese ganzen Polit-Kontakte, die ich hatte. Ein Freund von einem Freund war ehemaliger grüner Politiker im Bundestag, Gerhard Schick heißt er, so finanzpolitischer Sprecher der Grünen lange gewesen. So sein krasses, großes und Herzensprojekt war der Cum-Ex-Untersuchungsausschuss. Und der ist aus dem Bundestag ausgetreten, hat eine NGO gegründet. Und der ist ein Freund von einem Freund. Und dieser gemeinsame Freund hat dann gesagt, Ernest, kennst du Gerhard Schick? Ich natürlich gesagt, nein, keine Ahnung, wer es ist. Finanzpolitik, mega spannend, habe ich keine Ahnung von, erzähl mir mehr. Und ja, der hat da diese, damals noch so Top Secret, ne, der war da noch Bundestagsabgeordneter, aber hatte schon diesen Gedanken, diese NGO aufzubauen und einen Verein zu gründen und so weiter. Das haben wir dann gemacht, da war ich der erste Angestellte. Und das war so mein erster Job. Also der kam zu mir, genau, NGO und jetzt Finanzwende, allen, die jetzt zuhören, empfehle ich das sehr. Finanzwende.de ist inzwischen nicht mehr nur ich und ich bin ja eh nicht mehr da. Aber genau.
Ja, ich musste auch neulich noch an dich denken, weil hat jetzt nicht gerade diese Staatsanwältin, die Cum-Ex-Untersuchung geleitet hat, genau, ihren Job gekündigt und bei Finanzwende angefangen? Ja, ne?
Genau, Annette oder Annette Rohrhölker, genau, die ist jetzt forscht an Bord, ja. Mega geil, total beeindruckend, richtig cool. Ich denke mir immer wieder, oh, irgendwann gehe ich da hin wieder zurück. Die werden mich bestimmt nicht mehr nehmen. Aber ich bin da im Okayen bis Guten gegangen und war letztes Jahr auf dem Fünfjährigen oder vorletztes Jahr. Genau, und habe natürlich, also ich war halt der erste Angestellte, wir haben im Nichts gearbeitet, in irgendeinem Hinterhausbüro. Das erste halbe Jahr auch stabil unsere 50, 60 Stundenwochen gemacht. Also wir haben uns da schon richtig reingehängt. Genau, und das war für mich auch mega geil und gleichzeitig war es natürlich was ganz anderes als vorher, ne? Diese sozialen Bewegungen, die leben halt davon, dass man irgendwie tolle Treffen hat, tolle Menschen kennenlernt, in so einer, aus so einer sozialen Blase unterwegs ist, in der man sich einfach sehr wohl fühlt. Und diese NGO-Welt ist dann schon so, wird von vielen da als sehr kritisch betrachtet und ich fand aber so, ey, klar, ich probiere das mal aus, ist doch geil, außerdem habe ich keine Kohle und überleg mal, was ich arbeiten könnte. Dann kam das alles zur perfekten Zeit eigentlich und war dann halt ultra intensiv und aufregend. Und als ich gegangen bin, waren ja dann auch schon 10 Leute bei Finanzwende und das war schon längst allen bekannt. Also Gerhard war schon längst aus dem Bundestag raus und das war richtig geil. Aber für mich war es auch so, ja, so eine Gründungsphase ist intensiv und in meinen Augen ist auch gut, wenn sich einfach ein paar Leute da so aufreiben, dass sie dann erstmal keinen Bock mehr haben. Und dann machen andere das halt weiter. So.
Ja.
Und bei uns war ja voll klar, ne, ich bin erster Angestellter mit einer anderen Kollegin zusammen, aber ich bin nicht der Gründer. Ne? Also es war klar, in dieser Gründungsphase das Wichtigste ist, dass wir Gerhard und diesen Verein dadurch prägen. Und nicht irgendwie, wir gründen das hier gemeinsam, ist ein Kollektiv und wenn Gerhard aussteigen will, dann steigt er halt aus, sondern es war klar, das ist die Person. Ja. So, wenn der aussteigt, ist der Verein tot, weil die ganze Förderei auch für ihn da sind und so. Und deshalb, glaube ich, war das einfach okay so. Andere Kollegen sind ja länger geblieben, aber ist dann auch guten Gewissens gegangen, aber auch im Guten, ne, gar nicht im Bösen so. Aber ich glaube, für mich war das schon spannend, so mal eine Gründung anderer Art, ne, kein Venture Capital oder so, halt von Stiftungen, aber trotzdem so voll ins Unklare hinein, wo es hingeht, wie viele Leute erreichen wir. Ja, klingt nach einer krassen
Garagengründung auf jeden Fall.
Ja, es war Garagengründung hat schon hin, würde ich sagen.
Aber wie krass, du bist ja eigentlich dann sogar doppelter Quereinsteiger, ne? Vom Forst in die Finanzen und von der Finanzen in die IT, so.
Ja, also
Du hast schon auch einen Hang, neue Dinge auszuprobieren, könnte man behaupten.
Das würde ich auch sagen. Also das habe ich noch mal so gedacht. Also ich fand den Wechsel aus der NGO-Welt in die IT, der hätte auch später kommen können. Und generell, also ich bin ja kein Finanzexperte, aber bei Finanzwende gibt's ja genug Expertinnen und Experten im Umfeld und inzwischen auch in der Organisation und so. Aber in so einer Gründungsphase, du musst Kontakte knüpfen, du musst eine Website kriegen, du musst Förderanträge schreiben, dafür, also fragt man einen Banker, so als, dass der sich hinsetzt und einen 20 Seiten Förderantrag schreibt, ja, der wird ja sagen,
und so als erster Angestellter hast du wahrscheinlich auch einfach alles gemacht in dem Laden, wie das halt so ist am Anfang, ne? Du bist Marketing und IT und Support und Finanzen in einem wahrscheinlich dann so, ne?
Genau, also wir haben zu zweit da angefangen und Bea, das ist war auch witzig, die ganz anderer Schlag Mensch, ne, irgendwie zu Arbeitsbeginn, glaube ich, Mitte 50 oder so, hatte vorher irgendwie in irgendeinem Verband so die Office-Kraft gewesen oder so, ich weiß nicht genau. Die hat einfach mega Bock. Die ist auch immer noch da und die war top motiviert. Aber die hat da auch übelst reingebuttert. Also ich weiß nicht, wie viele 100 Überstunden die gemacht hat. Aber natürlich komplett an, ne, schon drei erwachsene Kinder und so, und ich dann so gerade aus dem Studium jeden Abend mir hier mit dem dann dritten Angestellten noch ein paar Bierchen reingeklinkt, bevor wir am nächsten Morgen wieder dann zur nächsten 10-Stunden-Schicht angetanzt sind oder 12 Stunden. Und B hatte dann natürlich irgendeinen anderen Modus, aber die hat ganz viel von dieser Office-Management-Seite und so eh weggemacht, aber auch CRM und so Sachen am Anfang aufgesetzt. Und genau, wir haben uns da schon irgendwie reingeteilt, aber ja, trotzdem hast du so viel, also ich habe mit was das für E-Mails reinkamen, als bekannt wurde, dass Gerd aus dem Bundestag geht, ey. Wir haben halt allen Menschen, die ihm seit 13 Jahren im Bundestag gefolgt sind, irgend so alte Finanzgurus, mit allen habe ich geredet. So ja. Hunderte E-Mails.
Oh Gott.
Und es war schon, ja, also so Kummerkasten und alles. Es war witzig, aber genau, natürlich ging es vor allem auch darum, und deshalb war ich ja da, ich hatte Erfahrung aus sozialen Bewegungen, aus Kampagnenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Und das war eigentlich so der Bereich, ich sollte schon eher in dem Kern-Business-Bereich, wenn man es mal so sagen will, arbeiten und da halt Strukturen aufbauen.
Hast du da schon Berührungspunkte mit IT gehabt, irgendwie eure Webseite selber gebaut oder so, oder haben das Dienstleister gemacht? Nee,
das
gemacht,
haben wir
oder?
An der Agentur rausgegeben, ja. Ah, okay, aber okay. Also so ein bisschen, ne, ich wusste dann schon, wie ich irgendwie dieses Typo 3 bisschen bediene, aber da habe ich jetzt nicht eine Zeile Code gesehen oder so.
Und war das dann in diesem Job, wo du dann schon so die ersten Berührungspunkte hattest, oder wo du dann, also wo kam dann der zweite Wandel, also von Forst zu Finanzen, ja, von Finanzen zu das, IT?
Das habe ich mich auch schon ein paar Mal gefragt, aber also ich habe den Job gekündigt Ende 2019, da war ich ein halbes Jahr lang, seitdem war ich ein halbes Jahr Vater und habe dann ein halbes Jahr Elternzeit genommen. In der Elternzeit habe ich so gedacht, ey, irgendwie so viele Sachen gern so in mir von diesem Job. Aber dachte auch so, ja, ich habe trotzdem Bock, es weiterzumachen. Und dann gab es aber so ein paar Wechsel in der Organisation und ich wollte irgendwie eine 4-Tage-Woche, also halt ein bisschen Zeit reduzieren und mehr Zeit zu Hause haben. Und ich bin halt 3 bis 4 Mal die Woche nach Berlin gependelt von Leipzig.
Aber jetzt noch ganz kurz, also du hast ja dann gekündigt?
Genau, dann habe ich gesagt, okay, ciao.
Genau,
und dann
hast du anderes gehabt, oder?
Nö, ich habe da Arbeitslosengeld.
Aber ich meine, dieses Pendel, aber dieses Pendel war bei der NGO.
Ja, genau.
Ah, okay, jetzt, damit es einfach nur so ein bisschen, okay, jetzt. So
genau, also ich habe da seit 1,5 Jahre gearbeitet, dann bin ich in Elternzeit ein halbes Jahr und dann kurz vor, also 2 Monate vor Ende der Elternzeit hatten wir halt so einen Talk, ey, wie könnte es weitergehen? Ja, 4-Tage-Woche ist kein Ding. Da meine ich so, ja, aber mehr als 2-mal die Woche nach Berlin würde ich dann gerne nicht kommen, weil sonst brauche ich wieder eine Bank halt 100 und dann das heißt halt schon, ich habe halt 20% weniger Gehalt, aber muss immer noch eine Bankkarte 100 davon bezahlen. Das ist schon happig.
Ach, die hast du selber dann bezahlt, Alter.
Hast du, die hast du nicht gestellt bekommen, ja. Okay, krass.
Ja, nee. Tja, dann war halt irgendwie klar, das macht eigentlich so richtig keinen Sinn. Und dann habe ich erstmal nur gekündigt und enjoyed. Und aber hatte danach im Elterngeld hat ALG 1 auch Anspruch auf ein Jahr, ne? Oder nicht ganz ein Jahr, weil ich nicht 2 Jahre gearbeitet habe, aber paar Monate auf jeden Fall. Hab dann wieder vermehrt politische Sachen gemacht, die unbezahlt sind. Und da, weil ja dann die ganzen Lockdowns kamen, war dann IT mehr Thema. Und ich habe ich weiß gar nicht, ob es die Website noch gibt, beim Zukunft für alle
Kongress. Aber die Seite hast du gecodet oder was ursprünglich?
Oder war das so ein Programm von der Bundesrepublik oder was?
Nee.
Oder?
Nee, die war auch, das war einfach eine WordPress-Seite aufgesetzt. Nee, das war auch eher so ein, schon klar, linksökologischer Kongress, aber wo eigentlich tausende Leute kommen sollten nach Leipzig. Mega geile Location und es wurde halt alles gecancelt wegen Corona. Und dann wurde das alles digitalisiert und auf der WordPress-Seite habe ich halt relativ viel so, da wurde so ein ganzes Buch, was zu diesem Kongress rauskam, wurde da auch reinkopiert und die hatten halt eine Designerin, die das Buch richtig schön gemacht hat. Und die hatte dann so eine klare Vorstellung, wie diese einzelnen Kapitel dargestellt werden sollen auf der Website. Und das habe ich alles umgesetzt so mit CSS und HTML. So aber im WordPress-Editor, ne?
Weil du also gefragt nicht, wurdest, dass du das, ob du das
ja, das war einfach so, oder? Ja, da hatte ich Bock drauf. Also, okay. Genau, ne, so ein Kongress, da kommen dann irgendwie 80 Leute zusammen, 5 werden bezahlt für irgendwas und die koordinieren halt, aber die anderen 75 arbeiten halt so mit. Und also weil sie an die Sache glauben. So,
Und konntest du schon ein bisschen CSS oder sowas jetzt aus irgendwelchen privaten Projekten oder hast du dir das dafür drauf geschafft dann?
Ja, dafür habe ich das.
Also du hast einfach gesagt, okay, die brauchen eine anspruchsvolle Webseite, die Designerin hat krasse, genaue Vorstellungen, wie es aussehen soll. Ich mach das und ich bring mir jetzt mal CSS bei. So, das war dein Gedanke, oder?
Die Basis für die Website war schon da, als ich da eingestiegen bin, ne? Sondern das war wirklich so, dieses Buch soll da rein und diese Unterseiten sollen irgendwie halt auch schön designt werden und das habe ich gemacht, aber ich habe jetzt nicht das ist ja trotzdem, Team ausgesucht und weiterentwickelt.
Ja, okay, aber es ist ja trotzdem saumutig, wenn du sowas vorher noch nie gemacht hast, zu sagen, nee, ich schaffe mir das jetzt drauf und mach das dann, weil du konntest ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch gar nicht beurteilen, ob du das hinkriegen wirst, weil du hattest ja noch nie was damit zu tun gehabt.
Ob das leicht war, genau, wie lange du brauchst und so weiter und so
fort. Ja, nee, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung
von nichts. Gesunde Selbstüberschätzung hilft.
Ja. Okay, cool. Ja, und gleichzeitig gab's für diesen Kongress dann eben auch so ein geiles Online-Portal. Das war halt total crazy, ne? Also am Ende hat das natürlich nicht so gut funktioniert wie ein Präsenz-Kongress mit ein paar tausend Leuten, aber wo es halt so eine Karte gab, wo man dann auf die einzelnen Kartenelemente klicken konnte, das waren SVGs und so, und dann bist du halt in den Big Blue Button Raum rausgekommen und diese Seite war mit irgend so einem Ruby Static Site Generator geschrieben. Jekyll oder
Ruby,
keine Ahnung.
Alter, stimmt, das gab's ja auch mal.
Ja, gibt halt so ein paar Rails. Gibt ein paar Leute hier in meinem Umfeld, die sind da immer noch sehr aktiv mit.
So 6 Monate sah es mal so aus, als würde Ruby das neue PHP, aber auch nur so ein halbes Jahr und dann war der Hype vorbei.
Ja, die sind drauf hängen geblieben, aber.
Ja, muss aber, auch so Leute geben. Irgendwo muss ja in diesen Statistiken auch das 1% herkommen, was immer noch auf Ruby läuft heute.
Was immer noch Ruby läuft, Was dem Ruby-Gründer oder den Rails Guru hinterher, das ist ja irgend so ein Talking Head auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber auf jeden Fall ist das ein Static Site Generator gewesen und da schreibst du ja Markdown und dann verwurstet der das halt zu deinen Blog-Anträgen. Und das war mein erster Connect zu GitLab, weil ich das Markdown einfach direkt ins GitLab reingeschrieben habe. Also einfach, weil ich ja keinen Code-Editor hatte und auch nicht wusste, was ein SSH-Key ist und jetzt nicht irgendwie bei mir lokal dieses Markdown hätte schreiben können. Da habe ich halt einfach ein GitLab.
Wir hatten es in der letzten Folge gerade von IDEs und davon, dass man ja nicht IDE direkt im Browser, wofür hast du mich ausgedacht? IDE direkt in Jira, ne? Ja, okay. Und so ist Hans
als Zeit aber gekommen. Jetzt, weil ich versuche jetzt die Connections halt zu kriegen, also warum jetzt GitLab? Weil das Team gesagt hat, ey, das ist da gehostet und mach jetzt mal. Hier sind die Zugänge, Zugang und mach
mal. Für diesen Kongress gab es eben diese krasse Plattform, hinter der quasi Big Blue Button so als Meetingraum lag, also hunderte Meetingräume oder Dutzende. Und da gab es aber eben auch diverse Infoseiten, ne, so wo drin stand, heute der Workshop fällt aus oder heute ist noch ein Präsenzevent, wer Bock hat in Leipzig, dort und dort ist ein Treffpunkt. Und diese Infos habe ich da alle reingeschrieben. Und das war quasi, es gab diese Zukunft für alle Websites, so für das gesamte Projekt. Und dann gab es aber den Kongress und dieser Kongress hatte quasi für alle TeilnehmerInnen so eine eigene Plattform. Und diese Plattform war, glaube ich, auf diesem GitLab-Ding drauf. Also ich hatte ja keine Ahnung, ich weiß nicht, was da noch alles drauf war. Außer mal ein paar Markdown-Files. Aber da wird schon noch mehr drauf gewesen sein.
Wann war das?
2020.
Okay, also noch ganz am Anfang von Corona.
Und,
also aber schon krass, ne? Überleg mal, ihr habt einfach hingekriegt, den so früh in Corona den Kongress dann remote abzuhalten.
Ey, weil ich kenne, Leute dabei.
Ich kenne halt Firmen, die haben es irgendwie nach Jahren nicht geschafft, dass alle Mitarbeiter im Unternehmen gleichzeitig telefonieren können, ohne dass die Telefonanlage zusammencrasht. So. Nee. Also gut ab, dass ihr das so schnell aus dem Boden gestampft habt. Ey,
cool. Aber genau, das ist, glaube ich, jetzt auch der Punkt so für den Quereinstieg. Ne? Also ich wohne in einem Hausprojekt. Ich kenne ja viele Leute, die so ein IT-Kollektiv gegründet haben, das eben primär mit Ruby und Rails arbeitet. Da sind Leute dabei, einer quasi der Gründungsentwickler von Posteo oder so. Und dann sind einfach Leute, die wissen, was sie tun. So, das sind sehr gute Softwareentwickler. Und dadurch diese NGO, die diesen Kongress gehostet hat, also gehostet im Sinne, nicht im Web-Sinne, sondern im Gastgeber-Sinne, die hängen da ganz nah dran, weil das ja auch so eine kollektive Struktur ist hier in Leipzig. Da kennt man sich halt und die sitzen auch noch im gleichen Haus. Und dadurch war halt so voll schnell klar, ey, wir kennen Leute und die kennen auch Leute und hier gibt's auch noch Leute, die irgendwie Maintainer oder sowas von Big Blue Button sind und auch sagen, ich habe jetzt gerade eh 4 Monate kein Projekt, ich mache das einfach mal. Also da waren halt einfach Nerds am Start, die wirklich sehr, sehr gut sind und die im Zweifel einfach alle ihre Projekte zur Seite schieben, um ein geiles Projekt zu machen, für das sie 0 Euro bekommen. Und das ist natürlich, also ohne die wäre das auch nicht passiert. So,
okay, fertig. Und auf die konntest du auch immer wieder zurückgreifen und die auch mal was fragen oder warst du da erstmal jetzt auf dich allein gestellt?
Ja, das war für den Kongress noch ziemlich Wumpe, weil da musste ich ja eh nicht so viel coden, das war ja wirklich einfach nur CSS. Aber diese Leute sind ja auch zum Teil meine Freunde gewesen oder sind es auch immer noch. Ich stand dann schon halt so, dann war es irgendwann August. Ich hatte, die Elternzeit war seit 15. März, also der Geburtstag meines ersten Sohnes, war die zu Ende. Und irgendwie war so, okay, jetzt ist langsam mal Zeit, ne? Wie geht's denn eigentlich weiter? Und dann kam ich halt so, ja, jetzt hatte ich eh schon so, also ich habe nicht gesagt, ich hatte jetzt schon Kontakt mit Programmieren, auf gar keinen Fall. Ich hatte schon aber so erste Kontakte mit IT und Arbeit in der IT.
Aber hat dir das und Spaß gemacht? Sorry, also was du gemacht hattest jetzt so mit CSS und mit Markdown, fandst du das spannend, cool, interessant?
Ich fand es ganz nett oder ich fand es nicht uninteressant, aber ich habe halt vor allem gedacht, ich kenne halt diese ganzen Entwickler, ich nicht, was ich damals zumindest noch keine Entwicklerin kannte. Ich habe halt selber in diesen sozialen Bewegungen und auch in meiner Position in der NGO war meine Aufgabe immer, alle zusammenzubringen. Prozesse, Moderation, Dokumentation, pipapo. Und das konnte ich einfach ganz gut, würde ich sagen. Und ich dachte mir so, ja, okay, in der IT gibt's ja diese Rollen auch. Und dann habe ich so über Scrum Master gehört und agiles Arbeiten und Product Owner und so. Und dann hast du, ja, ich mach da einfach eine Weiterbildung. Und dann habe ich es halt mit meinen Nerd-Mitbewohnern besprochen und habe denen so gezeigt, was es so für Bildungsgutscheine da beim Arbeitsamt gibt. Und die haben halt so voll gelacht. da war dann sowas wie Scrum Master und React. Und die so, hä?
Das macht ja wirklich auch gar keinen Sinn.
Was ist das für eine Kombination?
Ja, das ist ja absurd, ey.
Und da meinten die auch so, ey, Hannes, das ist total sinnlos. Also Scrum Master, das ist eine Schulung von einem Tag und alles andere ist Praxis. Du kannst, scheiß auf die Schulung, mach gar nichts.
Das ist auch wirklich so. Diese,
mach doch einfach
Weiterbildung zum Scrum Master, die ist so ein Witz.
Ja, lern doch einfach Code ein bisschen. Da weißt du, spannend. Why not? Okay, lerne ich coden. Und dann haben wir uns also durchgeklickt, dann haben wir einen Kurs, also gibt's auch 1 Milliarde Kurse, musste ich voll lachen, als ich eure letzte Folge gehört habe, da mit dem Anfänger von Coden und so. Ich habe halt Leute getroffen, ne? Also ich habe dann nämlich so ein 3-Monats-Paket, jeder Kurs geht 4 Wochen und ich habe so 3 Monate gemacht, JavaScript Basics, JavaScript fortgeschritten React. So, kam ich leider mal zum Curriculum, es war exzellent, aber da habe ich Leute getroffen in diesem JavaScript Basics Kurs, die haben vorher HTML und CSS gemacht und die haben einfach dann sowas gelernt wie Dreamweaver benutzen.
Lustig, das haben die da haben wir auch gerade in der letzten Folge drüber geredet, eben, genau, über Dreamweaver.
Da und da muss ich halt so lachen. Ihr habt da drüber geredet und ich dachte halt auch so damals schon, was ein Dreamweaver, muss ich das kennen? Ich habe nicht eine einzige Person getroffen, seit ich in der IT arbeite, die mit Dreamweaver arbeitet.
Weißt du, wann ich Dreamweaver das letzte Mal benutzt habe? In der 8. Klasse in IT-Wahlpflicht, Hannes, ernsthaft.
Jetzt. Gibt's das noch halt Dreamweaver? Ich bin jetzt ein bisschen geschockt.
Naja, ja, wahrscheinlich
nicht mehr, aber halt in den Kursen vom Arbeitsamt.
Ach so, in den Kursen vom Arbeitsamt. Ach so.
Ja, ja. Genau. Und du denkst dir halt so, ja, mach die Leute mal schön ready für die Wirtschaft, kommt Dreamweaver. Und dann JavaScript Basics, das war viel so JavaScript quasi in HTML, irgendwie Event-Listener, pipapo, und dann kam JavaScript fortgeschritten. Das war ein richtig korrekter Typ. Der hatte auch viel Entwicklererfahrung, das war in den nächsten 4 Wochen, aber das war halt so, also der hat quasi die JavaScript-Spec einmal mit uns durchgearbeitet, aber halt natürlich nicht anhand der Spec.
Objekte habe ich auch erst lange, nachdem ich sie gelernt habe, begriffen.
Und es war ein Online-Bootcamp oder war das vom Arbeitsamt jetzt gestellt? Oder?
Ja, hostet das Arbeitsamt das selber oder kaufen die das auch bei anderen Agenturen als Training ein?
Das ist ein fettes
oder?
Business. Das ist ein fettes Business. Diese Arbeitsamtkurse sind ein fettes Business, wenn deine Kurse fliegen, ne? Weil du kriegst dafür richtig Asche. Also klar, du wirst damit jetzt nicht Milliardär, aber so ein Kurs, ne, da kriegst du, keine Ahnung, kannst du, glaube ich, dann im Monat, wenn der halt vom Arbeitsamt läuft, kannst du da irgendwie 10.000, 15.000 Euro pro Nase nehmen. Und die waren halt zum Teil remote, zum Teil nicht, aber durch Corona ist das Arbeitsamt dann auch so weit gegangen, dass sie gesagt haben, klar, full remote ist in Ordnung. Und das heißt, du kannst dir vorstellen, du machst halt einen Kurs mit einem total steno Curriculum, das ballert der Typ einfach durch, ne? Von 7.40 Uhr bis 12 Uhr vormittags, dann halbe Stunde Mittagspause, da habe ich dann immer im Lockdown, Lutz, also mein erster Sohn war da nicht bei der Tagesmutter, weil der Lockdown ja war, dann habe ich den in der Mittagspause schnell eingeschuckelt, vormittags hat meine Frau oder jemand anders auf den aufgepasst, die dachte, wenn meine Frau arbeiten war, hat jemand anders. Da habe ich den schnell eingeschuckt, dann hat er 2 Stunden gepennt. In der Zeit hatten wir dann unsere Nachmittagssession. Danach haben wir gechillt. Aber nachmittags waren dann quasi Wiederholungen des Tages. Kannst dir vorstellen, du musst ja nur einen Typen anstellen, ne? Dann hast du irgend so eine relativ schlechte Bildungsplattform, wo du halt irgendwie einen Videokurs reinflanscht mit irgendeinem Videokonferenz-Tool, aber das muss ja auch nicht, also das ist ja eine überschaubare Aufwand, das zu maintainen. Und dann hast du da 20 Leute im Kurs und hast irgendwie 7 Kurse parallel und für jede Nase kriegst du dann irgendwie 10.000 Euro den Monat und hast dann halt 7 Angestellte und 150.000 Euro.
Ja, ist auf jeden Fall ein lohnendes Business, ja, das glaube ich. Aber sag mal, jetzt das Arbeitsamt hat das nicht, also das Arbeitsamt bestimmt nicht die Inhalte, sondern die kaufen einfach bei einer Agentur was ein. Und wer entscheidet jetzt, dass Dreamweaver da, also wenn das Arbeitsamt das entscheiden würde, würde ich es ja verstehen, aber wenn jetzt ein Externer kommt, der sagt doch nicht, Dreamweaver ist die Zukunftstechnologie. Doch, wer entscheidet denn sowas?
Kurse von 1980 oder so?
Steht wahrscheinlich irgendwelche IHK-Regularien, die seit 50 Jahren nicht mehr aktualisiert wurden.
Ja, genau. Also ich glaube, du musst halt zertifiziert werden als Anbieter und ich glaube auch jeder, ich vermute, aber das ist wirklich nicht mal Halbwissen, ne? Aber es ist einfach so, mein gesunder Menschenverstand würde jetzt sagen, jeder Kurs muss auch nochmal zertifiziert werden. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass du dann so eine Zertifizierung schon für 2-3 Jahre oder so bekommst. Und ich glaube, die Anbieter, die sagen ja nicht, ey Leute, wir wollen, dass unsere IT-Unternehmen richtig geile Entwickler bekommen, sondern die sagen einfach, okay, in welchen Scheißkurs kriege ich 20 Leute rein, denen ich irgendwas erzählen kann, und dafür kriege ich 20 mal 10.000 Euro.
Ja, aber es ist doch schon, also, das Ziel ist doch schon am Ende, Inhalte da reinzunehmen, die relevant sind oder nicht, also jetzt mal egal.
Nee. Bin
ich dazu blauäugig?
Kommt auf an, was eine Ambition du halt hast, ne? Also
genau, und ich habe danach ja.
Ja, aber die Ambition ist doch, dass es geil ist und dass Leute kommen und es ist doch dann geil und es kommen dann Leute, wenn ich relevante Inhalte vermittle oder nicht.
Das ist natürlich deine Ambition. Das andere ist vielleicht die Ambition.
Ich bin dazu blauäugig.
Mehr Kohle. Aber lass mal jetzt nicht abschweifen in die Tiefen des Arbeitsamtes. Sonst kommen wir da nie wieder raus. Wie bei Asterix und Obelix, die dann verloren sind in dieser Passierschein. Also hängen wir da fest. Du hast dann diesen Kurs gemacht und wurdest du dann während des Kurses, hast du dann immer gedacht, okay, das ist cool hier, was gerade passiert, macht Spaß. Hast du auch mit den anderen Schülern, Studenten dann nochmal ein bisschen gequatscht oder hast du einfach jetzt alleine so für dich durchgeboxt mit einem Ziel, danach dann weiterzumachen? Oder?
Ja, spannend. Das, also was habe ich mir gedacht, wenn ich diesen Kurs gemacht habe? Ich glaube so fast nichts, außer irgendwie muss, hoffentlich macht die Tagesmutter bald wieder auf oder sowas.
Ja,
Aber so, ne, in dem ersten Modul, dieses JavaScript Basics ging noch so halbwegs. Das zweite Modul, JavaScript fortgeschritten. Wir haben am Ende, an den beiden letzten Kurstagen, haben wir jeweils ein Frontend-Framework durchgenommen. Lauter Leute, die keine Ahnung von JavaScript hatten, haben dann einfach mal schnell so ein
Projekt angeguckt. Das heißt, ihr habt 4 Wochen Dreamweaver gemacht und für die spannenden Sachen habt ihr dann jeweils einen Tag gehabt.
Ja, geil, nee, wir haben ja nicht Dreamweaver gemacht, aber genau. Aber das war völlig überfordernd. Und der dritte Kurs war aber mega geil, weil das war halt Intro to React. Und der hat dann auch gesagt, wir machen auch TypeScript, das ist eh viel besser. Nochmal überfordernd. Aber wir waren halt nur zu dritt. Der eine hatte so absolut gar keinen Plan. Und der andere und ich haben uns voll gut verstanden. Und der Kursleiter war einfach korrekt. Der hatte Bock, mit uns was zu machen. Und da habe ich so ein bisschen gelernt, dass erstmal ein anderer gesagt, ah, okay, dafür gibt es diese ganzen Typen, also Datentypen, die wir da vorher durchgenommen haben, und ich hatte schon vergessen, dass es den Namen Array gibt, aber dann habe ich gelernt, was ein Array ist und dass es ein Array bestimmte Methoden gibt und so, aber sonst, ich habe mir fast nichts dabei gedacht, weil ich hatte schon den nächsten Kurs quasi gebucht und der lief nicht übers Arbeitsamt. Und das war voll spannend. Also ich deshalb nochmal kurz zum Arbeitsamt zurück. Meine Arbeitsamt-Sachbearbeiterin, der war das total latte, alles, was ich gemacht habe. Ich fand das cool. Ich mache einen Kurs. Da bezahlt das Arbeitsamt einfach das ALG 1 weiter und dein Anspruchszeitraum wird auch verlängert, weil du bildest dich ja fort. Und das kam mir natürlich auch entgegen finanziell. Aber ich wollte, also ich habe den Kurs jetzt nicht gemacht, damit ich länger ALG 1 bekomme, sondern weil ich schon noch was lernen wollte und vorankommen wollte. Und dann habe ich diesen anderen Kurs gemacht, der halt so ein Independent Bootcamp war.
Also nicht vom Arbeitsamt, nicht vom Arbeitsamt.
Nee, nicht vom Arbeitsamt. Die wurden dann später jetzt auch Bildungsgutschein zertifiziert, aber haben jetzt zugemacht. Das hatte ich Sebastian schon gesagt. Die haben, also diese Bootcamp-Nummer ist so ein bisschen durch, zumindest mit JavaScript-Frontend, weil die Arbeitsämter jetzt halt auch gemeint haben, okay, scheinbar sind diese 3 bis 6 Monats-Devs gar nicht so krass gefragt gerade, sondern werden dann überall Seniors gesucht, aber die kriegst du halt nicht aus dem Bootcamp raus. Und die super Juniors werden gar nicht so gesucht. Deshalb dieses Bootcamp, in dem ich war, das DevHouse Leipzig, gibt's leider nicht mehr, aber das war richtig toll. Ein mega guter Lead Instructor und das war halt vom Aufbau her, ne? Alles lief über, also wir hatten alle einen eigenen Remote-Zugang zu einem, wo wir einen eigenen Server hatten, den wir in VS Code quasi angesteuert haben. Das wurde am Anfang kurz erklärt. Hier VS Code, hier SSH-Key, pam, pam, pam. Hier ist dein Server, da hast du alle deine Dateien drauf. Apropos, als erstes lernen wir mal Git. Und ne, Git, das haben wir in diesen ersten 3 Kursen nicht gehabt.
Ja, ja,
klar. Wobei, und das in, dem React-Kurs haben wir es mal angefasst. Aber genau,
ne, Grundlage, ohne das kannst du ja nirgendwo irgendwas machen. Ja.
Genau, eben so Leute industrie-ready zu machen, darauf war dieses DevHouse, die hatten das so super krass darauf ausgelegt, weil das einfach Entwickler waren, die auch immer noch Entwickler sind, die das konzipiert hat und halt so sich überlegt haben, was braucht man, um die Grundlagen zu verstehen und darin dann wachsen zu können.
Und wie lange ging das dann? Also auch nochmal 3 Monate?
Auch 3 Monate.
Auch 3 Monate?
Aber genau.
Und aber war das on-site halt dann? Oder war das dann auch remote?
Nee,
oder?
Das war auch noch Corona. Am Anfang Lockdown. Mhm. Und wir haben uns dann so 1-2 Mal im Park getroffen, aber das war's. Ja, und wir waren zu 6, denn das war mega.
Mit Sicherheitsabstand.
Ja, genau. Also, genau.
Dann habt ihr mit Pseudocode auf Papier programmiert.
Euch ausgetauscht.
Ja, und das war aber halt noch diese crazy higher everything.
Die
goldenen Zeiten, von und, denen du mir weißt jetzt, Pablo.
Ja.
Genau, und ich habe mir einen LinkedIn-Account gemacht, ne, so eine Woche später hatte ich halt 5 Anfragen, ob ich mal zum Interview vorbeikommen will.
Krass.
Und
nice.
Die erste Anfrage kam, glaube ich, halt so im April und das Bootcamp ging, ich glaube, am Tag nach Lutz Geburtstag oder so, also am 16. März ging das, also 21 dann. Also quasi ein Jahr nach meiner Arbeitslosigkeitsstartpunkt. gegen dieses Bootcamp los und so wenige Wochen später, ich konnte immer noch fast nichts, ne? Also ich inzwischen hatte ich so einen Überblick, was ist HTML, was ist CSS und JavaScript funktioniert, JavaScript ist eine Programmiersprache, die ich, und ich arbeite mit VS Code. Und das ist eine Tastatur. So weit war ich ungefähr. Und dann hat die mir halt geschrieben, ey, du, wir suchen Leute, hast du Bock, mal vorbeizukommen? Und ich so, ja.
Eigentlich schon, aber ich kann nichts.
Aber bist du dann da hingegangen, also zu diesem Interview oder?
Ja. Okay. Ich habe dann halt gesagt, ey, ich würde gerne so ein Mini-Projekt halt vorzeigen, wenn ich so weit bin, dass ich ein Mini-Projekt machen kann.
Ja, okay.
So ungefähr.
Ja, ich finde es ganz interessant, weil ich habe es halt damals auch von der anderen Seite mitbekommen. Wir haben halt mehrmals Leute eingestellt, die auch so aus so einem dreimonatigen Bootcamp gekommen sind.
Stimmt, das war diese Zeit
damals. Und auch echt, also hat auch echt, ich weiß gar nicht, ob es jemals schiefgegangen ist, immer super funktioniert. Also es waren echt immer gute Leute.
Und bei, also du hast ja da irgendwie 4, 5 Anfragen. Und welche Anfrage dann?
Wo, ja, das war ja schon die erste. Also
bei welcher bist du dann gelandet oder warst du schon die erste, wo du dann eingestiegen bist, oder?
Ja, ich habe dann direkt gehört, ja, lass mal treffen, und dann hat mir noch eine geschrieben von so einem furchtbaren Unternehmen hier aus der Region, aber da bin ich dann zum Einstellungstest und das war schon ein bisschen tougher, da hatte ich gar keine Ahnung. Da hätte man eine Aufgabe mit Rekursion lösen können, hätte mir sagen können, Rekursion können, heißt, wenn du,
so ja, ein
keine
Person,
Ahnung, wenn
das so ein viele Bullshit, Entwickler, also das brauchst du produktiv nirgendwo. Ich habe nirgendwo jemals eine rekursive Funktion gesehen in der Praxis.
Ganz selten.
Ja. Naja, so aber Quatsch, wie auch immer, auf jeden Fall bin ich ja ganz froh, da ich hatte quasi keine Wahl, ich hatte ein Angebot und das habe ich so, das hat sich eine Weile hingezogen, aber am Ende habe ich das relativ feierlich in der Woche, in der Abschlusswoche vom Codecamp unterzeichnet und war so geschafft.
In der letzten Woche vom Bootcamp hattest du schon deinen Arbeitsvertrag.
Genau, und den hatte ich dann für in 2, 3 Monaten, keine Ahnung. Und dann haben wir irgendwie noch, glaube ich, einen netten Sommer gehabt und danach ging's los.
War das dann so eine Trainee-Position oder?
Nee, das war einfach Junior Dev irgendwie.
Das war einfach Junior Dev.
Brutto und fertig. Ja. So.
Okay, nice.
Ja, richtig, und das gut. War aber mega strange. Also voll die netten Leute, aber es ist ja immer in der IT so eigentlich super nette Leute. Mega weirdes Projekt. Und das wurde quasi auch, als ich da ankam.
Die Kombi,
also
kenne so ich auch.
So eine Projektbude, und die hatten halt so eigentlich ein Gründungsprojekt, so ein schräges Kreditkarten-Startup. Und das ist alles zerfallen in der Zeit, als der ankam. Und ich wurde dann, wir haben da händeringend neue Kunden gesucht und ich wurde zu einem Kunden gegeben, der so sehr oldschool war. Und das war aber nicht so schlimm, weil witzigerweise
ich. Was heißt das, musstest du dann COBOL lernen, oder?
Nee, das war schon alles JavaScript, aber es war halt so, ja, JavaScript Frontend Frameworks machen wir nicht. Wir nutzen irgendwelche Sachen von 2014 und jQuery wäre schon mega crazy gewesen.
Du, kein Witz, ich hab an einem Kundenprojekt gearbeitet, da wurde gerade von CVS auf SVN migriert. CVS ist der noch ältere Standard, der noch absurder ist. Und wir sind da reingekommen und haben die Hände im Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ihr macht schon hier ein Migrationsprojekt, dann geht doch bitte direkt auf Git. Warum geht der denn jetzt irgendwie von der Steinzeit nur ins Mittelalter? Geht doch bitte gleich in die Moderne so. Was soll denn das, ey? Ja. Also es geht noch schlimmer als SVN auf jeden Fall.
Und dann hast du da so ein bisschen da Plain JavaScript Geschichten mit denen gemacht?
Ja, oder was? Das war halt so 3JS. Also ich weiß nicht, ob ihr 3JS kennt. Das war so Anwendungen für Bauingenieure, die sich da Sachen berechnen lassen konnten mit einem Pascal Backend, glaube ich. Und das Frontend war aber eben JavaScript, so ein uralt Framework mit einem quasi Container, in dem war diese 3JS-App drin. Und du konntest dann halt so sagen, ey, ich nehme jetzt noch den Dübel, den ziehe ich dahin. Also da ging es halt so um so Dübel für so Tunnelbauten, ne? So ein Dübel, an dem halt meine Tonne hängt oder so.
Warte mal, du hast das Statiksystem gebaut, mit dem diese Brücke da in Dresden kalkuliert wurde,
ja,
oder?
Ja, genau.
Und warst du alleine da in dem Projekt oder hast du da Kollegen oder ein Senior, der dich ein bisschen geleitet hat, oder?
Ja, das ist das Spannende. Also, ne, die haben halt so ihre Projekte und jeder, der da sitzt, weiß so voll, was er tut. Ne? Wir haben alle ihren Kunden, die schreiben ihren Code selber, die schreiben ihre Angebote selber, die schreiben alles von A bis Z. Und dieser eine Kunde, der Entwickler, der sich um den gekümmert hat, hatte halt noch einen anderen Kunden und um den hat er sich halt mehr gekümmert. So, ne? Und deshalb haben die irgendwen gebraucht und surprise, haben die mit ihrer Art, die sie so menschlich hatten und auch arbeitsmäßig, nicht so viele Leute gefunden. Und dann haben die sich halt irgendwie eingekauft. Und das war dann ich, so ein sehr, sehr erfahrener JavaScript-Entwickler, als der, ich glaube, verkauft wurde. Wirklich hatte von nichts eine Ahnung, wirklich 0,0. Dann noch so ein 3JS-Ding, also so ein relativ komplexes 3D-Framework. So
eine Library.
Genau. Und in der du halt schon so verstehen musst, okay, ich erstelle jetzt ein 3D-Objekt und wenn ich das dahin mache und dahin, wie bewegt sich das eigentlich? Und also eigentlich sowas, ne, womit du cool so kleine Web-Anwendungen in 3D machen kannst und so und halt Spiele und sowas. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja klar, setz einfach mal einen Junior dran, der refactort dir das.
Es ist nicht unbedingt einsteigerfreundlich, ja, also
nee, genau.
Beginner-friendly.
Und ich glaube, ich wurde da halt hinverkauft als, klar, guter Stundensatz für meine Firma und ich hatte halt so mein Senior, Anführungszeichen, war, glaube ich, ein extrem fetter Entwickler, aber es war eine menschliche, richtig harte Pfeife. und der hatte auch noch so, der hat alle Aufgaben da gemacht. Ne? Immer habe ich gehört, dass die Büromanagerin gekündigt hat und dann hat er die Buchhaltung auch gemacht. Also, und gleichzeitig hat er versucht, es auf Kubernetes zu migrieren. Also
die Buchhaltung?
Ja, keine Ahnung. Immer war ich irgendwo. Er hat so mit Kubectl da irgendwie rumgespielt und keine Ahnung. Aber das habe ich damals auch alles gar nicht gecheckt. Ich habe es erst im Nachhinein verstanden, was eigentlich Kubernetes, also wusste ich damals alles nicht. Aber ne, der hat alles gemacht und der hat halt, ich habe dann sowas gesagt wie, ja, ey, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber ey, das funktioniert gerade nicht. Ich habe keine Ahnung, also ne, sehr transparent. Ich habe das auch nicht so negativ gesagt, aber so, ey, ich bräuchte hier Hilfe und ich habe das mal so probiert und so. Und dann hat er halt so geschrieben, ja, ich kann morgen, bla bla, dann gehe ich so halt am nächsten Tag hoch in sein Großbüro und dann sitzt er da so auf seinem Stuhl so 1,90 groß gerade.
Und der war jetzt aber, das war ein Mitarbeiter vom Kunden, das war jetzt nicht ein Kollege von
ja,
dir
genau,
in der Agentur.
Vom Kunden. Okay. Nee, ja, okay. Meine Agenturleute, die haben sich wirklich sehr herzlich gekümmert, aber die konnten ja auch nichts machen. Ich war trotzdem 40 Stunden die Woche dort. Ja, ist ja nicht so schwer. Er ist ein Getter. Ich hab keine Ahnung, was ein Getter und ein Setter ist. Wie soll ich denn das erkennen? Und was macht das? Und der war, also eben hat er mir auch so geschrieben, so in Teams, das war natürlich ein Teams-Kunde, hat er mir da auch so geschrieben, jetzt mal im Ernst, so schwer ist es ja wohl nicht, kannst du selber machen. Und ich dachte mir halt so, Digga, ey, soll ich das jetzt voranbringen oder nicht? Und dann dachte ich halt immer so, ja gut, meine Chefs, mega nett, die haben mich voll supportet, menschlich, aber die haben mich halt trotzdem als Senior verkauft, so.
Ich wollte gerade sagen, ist weder deine Schuld noch die vom Kunden, ne? Du bist halt überverkauft worden und dann,
ja, genau.
Klar, wenn ich einen Senior einkaufe und der fragt mich, was ist ein Getter und ein Setter, dann würde ich den auch rauskicken, so.
Ja, und ist es dann gut gelaufen oder?
Ich habe alle Sachen beendet, die ich beenden sollte, aber ich glaube, ich hätte noch, also hätte ich das gut gemacht, dann wäre ich ja nach ein paar Wochen, also nicht nach 12, sondern vielleicht nach 6 Wochen fertig, weil ich glaube, nur um reinzukommen, hätte jeder da eine Weile gebraucht, sogar jemand, der sich sonst gut mit JavaScript auskennt. Also das war diese 3JS und da hattest du irgendwie vielleicht nur 15 JavaScript-Dateien, aber jeder hatte so 3000 Zeilen und bestand aus zwei Klassen oder, also es waren halt einfach so Monster-Objekte da drin mit 47 Methoden, nichts irgendwie reusable, nicht ein einziger Test. Und genau, um sich da durchzufuchsen, hätte, glaube ich, auch jemand, der mehr Plan hat, eine Weile gebraucht. Aber an dem Punkt, wo er sich durchgeguckt hätte, hätte der dann relativ schnell halt die Sachen gemacht. Und bei mir war es eher so, okay, ich habe jetzt verstanden, wie das hier aufgebaut ist, aber ich weiß ja gar nicht, wie man Code schreibt. Egal, ich leg mal los.
Und du hast quasi einfach auch, natürlich ist ja auch so eine Phase, wenn du da so reingeschmissen wirst in so ein Projekt und so nach dem Motto, friss oder stirb oder Dann lernst du ja auch sehr, sehr viel dabei, finde ich jetzt
ja.
Zumindest. Ne? Also du hast jetzt eine Chance, also Tor Nummer eins, du schmeißt die Hände hoch und sagst, ich kann nicht jetzt und sorry, ich gehe jetzt nach Hause. Oder Tor Nummer zwei, so ein bisschen, wie ich vorhin gesagt habe, fake it till you make it und du boxst dich da durch und hast halt jetzt 12 Wochen gebraucht anstatt 6, aber du bist da jetzt ja viel schlauer und viel erfahrener rausgegangen, als du da reingegangen bist.
Auf jeden, also ich habe schon dieses Ding verstanden, so eigentlich kannst du jeden Code der Welt schreiben, du musst nur lang genug dran sitzen, aber ne, du musst halt die Sachen dann lesen, verstehen, Dokumentation lesen, keine Ahnung was, oder am Ende halt Source Code angucken, I don't know, das habe ich damals natürlich nicht gemacht, Source Code angeguckt, aber quasi den Source Code der Libraries angucken, aber genau, das hat mich schon irgendwie das bestätigt zu nehmen. Okay, ja, das mache ich gerade eigentlich immer und das, weil es die beste Doku ist, aber andere Sache geht ja quasi mein zukünftiger Arbeitgeber bei dem Business. Die Monate waren die, in denen ich auf jeden Fall am heftigsten an diesem Quereinstieg gezweifelt habe.
Wollte ich gerade fragen, wolltest du da mal hinwerfen zwischendrin?
Ja, gut.
Ja, das war für mich schon ein richtiger Abfuck. Also es war so, also diese Kommunikation mit diesem Kunden war halt so niederträchtig auf eine Art so. Also es war so so offensichtlich, dass der auch privat und so nicht so mega happy ist, aber dass der mich halt einfach so, dass ich für den so ein richtiger Pickel am Arsch bin, den der einfach so richtig lästig und dumm findet. Und ich bin ja, ich würde sagen, eher so ein Allrounder-Mensch und würde halt sagen, ich habe auch Stärken, und dachte mir halt so zu dem so, ja, ganz im Ernst, du kannst es ja gut, aber du kannst mir trotzdem auch am Arsch vorbeigehen. Ich bewundere dich überhaupt gar nicht.
Und was ist danach passiert?
Ja, dann bin ich zurück zu meinem Arbeitgeber, also weil der halt nicht verlängert, die hatten dann halt erstmal nicht neue Aufträge, beziehungsweise war, glaube ich, klar so, okay, wenn wir das wirklich von Grund auf refactoren oder neu bauen wollen oder krasse Features hinzufügen wollen, dann müssen wir entweder diesem Hannes noch ein halbes Jahr Onboarding geben so ungefähr oder halt einfach Zeit geben oder wir scheißen erstmal drauf. Und die haben erstmal drauf geschissen. So ist meine Einschätzung.
Warst du dann raus bei deinem Arbeitgeber dann oder
nee.
Wurdest du auf ein anderes Projekt gesetzt?
Genau, ich wurde auf ein, naja, das war halt das Problem. Die haben ja eben die ganze Zeit relativ händeringend so nach Frontend-Kunden gesucht. Ne, vor allem eine Java-Bude und da hatten die schon große Kunden. Aber so fürs Frontend halt sehr wenige. Da gab es halt so zwei, drei richtig fitte Angular-Seniors und die wurden halt überall verkauft und waren Berater hier, Berater dort. Und die waren auch richtig korrekte Leute. Es war richtig schön mit denen einfach auf der Arbeit zu sein, die haben so viel geholfen, so viel erklärt, aber gleichzeitig, wenn du so am Anfang bist, ne, du kannst dich auch nicht so richtig geil mit solchen Leuten austauschen, weil deine Fragen eigentlich so basic sind, dass die auch immer so groß sind und du kannst sie nirgendwo so richtig rein vertiefen, weil du noch so wenig Ahnung hast, aber die haben mir, also das, der eine Christian, das war einfach so ein toller Typ, mit dem würde ich auch immer wieder zusammenarbeiten und würde mich mega freuen, weil ich von dem so viel gelernt habe und er einfach so nett war. Aber ich hatte halt keine Arbeit bei diesem Arbeitgeber, ne? Und die waren mega nett, aber die hatten einfach keine Frontend-Projekte.
Ah, die hatten nichts mehr. Also du saßt dann so im Büro mit den Kollegen und hast vielleicht mal hier und da mal über die Schulter geguckt.
Ich habe Kurse ohne Ende gemacht.
Und dich weitergebildet, okay.
Ja, dann haben wir interne Projekte angefangen und dann hatte ich halt so ein internes Projekt mit einem Prakti zusammen. Und der Praktikant war halt so auch Quereinsteiger, der hat aber bei Digital Career Institute den Quereinstieg gemacht, das ist halt so ein Jahr lang, ne? Und das war halt so, der war eh schon recht computeraffin und der war halt so ein super Nerd und ich würde auch sagen, also der hatte auf jeden Fall keine Kinder und ich glaube, der hatte auch nicht, neben seinem Motorrad, glaube ich, hatte er noch, aber sonst hatte der jetzt nicht so mega viele Hobbys und der hat einfach halt 70 Stunden die Woche gecodet und ich hatte halt das Gefühl, der steckt mich krass in die Tasche.
Ah, okay. Der hat einfach viel mehr Zeit auch gehabt als du. Ja, ich meine, als
Papa hat man jetzt so. Ja, genau, da kam auch gerade unser zweites Kind fast schon auf die Welt. Und dann war ich so, ja, gut, das ist okay. Ich bin da jetzt auch nicht so krass eitel und der Kevin, jetzt wird ich Kevin, der kennt sich gut aus, ein fitter Typ, mit dem ist auch nett. Krass, also ich komme hier gar nicht voran. Ich brauche mehr Challenge, so, ich brauche mehr, also sonst mache ich das ja noch ein Jahr, dann fliege ich raus und finde nichts Neues, weil ich nichts kann. Und dann habe ich so mit diesem relativ geringen Selbstwertgefühl, das ich dann hatte, einfach auch so aus einer Ego-Nummer Bewerbung geschrieben und dann hat diese Agentur, bei der ich gerade noch arbeite, halt gesagt, ja, komm vorbei. Und dann haben die mich als Junior angestellt.
War das dann immer noch Corona? Nee, Ende Corona dann, war es so? 22 oder
was? Ja, also April 22, so nach so 8 Monaten, da hatte ich mich dann da beworben.
Da war ja immer noch Projektflaute, ne? Also Hut ab, dass du das so. Also viele hätten gesagt, nee, ich wechsle auf gar keinen Fall Job gerade so, weil was ich habe ich und es gerade echt. Also.
Ja, ich glaube, ich bin ja nicht so ein, also einfach nicht so ein krasser Entwickler und gleichzeitig habe ich aber irgendwie schon Ambitionen und denke mir dann auch so, bevor ich hier rumsitze und vom Praktikanten überholt werde, weil ich halt auf der Arbeit nicht gefordert werde und gleichzeitig halt zu Hause andere Prioritäten habe, gehe ich wohl, also gucke ich weiter.
Okay.
Und gleichzeitig war es auch so, es war so, ich mochte die Menschen voll gerne und es war cool da zu sein. Die waren mega nett, mega supportive, die waren auch voll enttäuscht, als ich gegangen bin. Das tat
auch ein bisschen leid.
Ich glaube, die waren auch sauer so ein bisschen, weil sie halt auch so waren, ey Digga, du hast hier eigentlich 9 von 12 Monaten nur rumgepimmelt. hättest ja noch ein bisschen hier bleiben können. Aber genau, die haben auch bis heute, glaube ich, nicht so mega viel Freunde und Projekte. Zumindest ist ein alter Kollege nach 2 Jahren dann auch zu meinem Arbeitgeber gekommen, weil ich ihn dahin vermittelt habe.
Aber du musst ja auch ein bisschen an dich denken, an deine Familie, weißt du, dann.
Ja, voll.
Also, ne, dann ist das. Dann
ja. Und es hilft ja auch am Ende denen nichts. Also,
nee. So. Und dann bist du vielleicht eher frustrierter, wenn du da so rumsitzt und vom, wie du sagtest, vom Praktikanten überholt wirst, und dann gehst du einfach zum, aber super, dann bist halt, war das dann auch wieder eine Agentur, oder?
Ja, das war dann also, eine richtige Agentur. Also vorher, die vorher haben so voll klar gesagt, wir sind nicht Agentur, wir sind Projektgeschäft.
Okay,
so.
Ja, gut, okay.
So, ja, keine Ahnung.
Alles klar, ja, ja, okay.
Ja, wir machen ganz langfristig, bla, bla, bla. Also, ich habe dann schon auch den Unterschied gemerkt, so, ne, Agentur, in der ich jetzt arbeite, das ist schon sehr, sehr schnelllebig. Also da geht es nicht darum, lass uns mal nur 4-Jahres-Projekte suchen. Machen wir aber auch, ne? Also Autoindustrie ist bei der Agentur super groß und so ein BMW In-Car-Android-System entwickelst du ja jetzt nicht in 2 Wochen, sondern das entwickelst du heute und die erste Testfahrt ist 2027 oder so. Also das sind da schon auch über viele Jahre Verträge dann. Die Agentur hat so mehrere Business Units, mehrere Geschäftsbereiche quasi.
Und dann warst du halt dann auch wieder als Frontend-Entwickler bei der Agentur dann?
Ja, diese Agentur hat von Anfang an gesagt, bei uns sind alle Fullstack und ich war halt so, ja, das ist, was ist das, aber whatever.
Fullstack.
Ja, genau. In der Agentur lachen wir also ein bisschen über die Fullstack-JavaScript-Entwickler. Aber genau, da kam ich an und hatte ab Day One halt harte Projektarbeit so. Und das war, also ging dann ab. Und das habe ich dann durchgehend gemacht. Also seit ich dort bin, seit 2,5 Jahren mache ich das auch.
Ja, cool, aber das ist ja cool, weil dann lernst du ja auch viel, wenn es ja Projektarbeit ist. Verschiedene Kunden, verschiedene Stacks vielleicht auch.
Jein. Also generell ist das in der Agentur so und das ist auch mega geil und deshalb würde ich auch allen sagen, die Bock haben, noch was zu sehen und bewerbt euch bei der Agentur, gerne auch bei der Agentur, wo ich war, die ist mega, also ich finde die cool in vielerlei Hinsicht. Ich bin da halt in so eine Nische reingeplumpst, weil ich halt gesagt habe, geil, ich lerne was, CMS, whatever, das CMS heißt Living Docs, das kann ich jetzt auch sagen, und das ist eben ein zukünftiger Arbeitgeber. Und das ist halt so ein CMS für Zeitungen, also Publishing Houses, whatever that is, aber vor allem Zeitungen. Und das ist dann, war dann halt wirklich Fullstack, weil du hast im Prinzip dieses CMS, ne, das sind ein paar NPM-Packages und das konfigurierst du da und das ist alles ein Node-Server. Das Frontend ist halt auch, da kannst du so ein bisschen Frontend-Magic machen, aber eigentlich konfigurierst du da relativ wenig und dann halt ganz viel drumherum, ne, weil so eine Zeitung ist ja nicht eine WordPress-Seite, sondern eben die haben irgendwo ein riesiges DAM, die haben ihren Frontend-Store quasi, in dem sie irgendwie die Artikel bereithalten, dann haben sie halt ein riesiges Frontend, das holt sich die Sachen von sonst wo, die haben ein Legacy-System und die ganzen Sachen verbindest du irgendwie miteinander. Und das ist dann schon einfach eine relativ komplexe Softwarelandschaft so. Und deshalb habe ich wirklich viel gelernt. Also natürlich auch so auf die auch nicht immer schönste Art. Wir haben jetzt nicht immer gesagt, ja, wir haben ja so die Zeit nehmen wir uns, sondern das ja mit Kunden, vor allem in der Medienbranche, eher mit Kunden mit begrenzten Budgets und begrenzter Zeit zu tun. Aber das hat mega Bock gemacht und das war dann halt so Microservice-Landschaft in Azure und genau, das hat einfach Bock gemacht. So und deshalb andere Kollegen, die vorher schon mehr Frontend gemacht haben, haben diese Projekte komplett verweigert. Ne? Also ja, da waren wirklich Kollegen, die viel erfahrener und besser waren als ich. dem Original nichts gemacht, ein halbes Jahr lang. Also genau genommen einer, die anderen haben schon auch mitgezogen. Und dann, ja, war es aber einfach ziemlich intensiv und hat mega viel Freude gemacht. Und ich bin dann halt in diese quasi Living Docs Implementierungs, wie sagt man, Nische hineingefallen und war dann halt der Living Docs Typ.
Und gerade als Anfänger ist wahrscheinlich ein guter Tipp, irgendwas, wo niemand Bock drauf hat. Wenn du dich da reinarbeitest, irgendwann bist du der Experte dafür und dann so, dann ist halt auch dein Job safe.
Ja, das wahrscheinlich, halt, ne? Genau, das ist halt die spannende Frage, ne? Also ich glaube, es ist für mich noch, also bis jetzt war es für mich auf jeden Fall in der Agentur halt genug TypeScript und JavaScript drumherum und auch Infrastruktur. So, da ich kann halt schon sagen, okay, ich bin jetzt kein Infrastructure as Code Guru, aber ich weiß halt, was ein Azure App Service ist, was ein Frontdoor ist, was irgendwie ein CDN machen soll und was ein Store, also was ein Bucket oder ein Blob Storage oder irgend so ein Kram ist und weiß, wie ein CMS so grob funktioniert, was das alles braucht, und kann dir sagen, wie die meisten Zeitungen so grob aufgestellt sind. Na, und damit, dann habe ich einfach so ein quasi ein Set an kleinen Wissensnischen, wo ich sagen würde, das geht schon. Ich bin trotzdem kein, ich kann dir immer noch nicht super gut den JavaScript-Event-Loop erklären und auch nicht sagen, wie eine Concurrency bei Go funktioniert und warum das bei JavaScript jetzt nicht funktioniert. Keine Ahnung.
Ja, man muss ja nicht alles immer wissen, also
das ja, das ist schon, ja schon finde ich schon krass, das würde ich halt aus dem Ärmel schütteln jetzt, aber
ja. Ja. Fünf ja. Minuten Block für Buddy. Ja. Ja.
Nee, ich sag's nur, weil ich auch keine Ahnung habe, aber ich bin auch also weit entfernt von der JavaScript-Welt.
Und ich meine, das war jetzt eine Journey, die du jetzt beschrieben hast und die wir jetzt ja kurz so mal in so einer Stunde runter gesprochen haben, aber das ging ja jetzt schon über 3-4 Jahre, ne? Also so deine Wandlung von Feuer Forst, dann Finanzen, also NGO zu einem Entwickler waren da schon, also von Finanzen zum Entwickler waren da so 3-4 Jahre oder was?
Ja.
So in total, also.
Wenn ich jetzt so, also ich habe meinen Master, ich habe übrigens mein Masterzeugnis noch nicht, gut, ich habe das immer angefragt, aber.
Ja, ist überbewertet.
Genau, das ist halt so weit weg von meiner beruflichen Realität, ja. Dass mir immer wirklich egal war, aber ich
habe. Guck mal, ich habe IT studiert und ich habe auch mein Bachelorzeugnis niemals irgendwo vorzeigen müssen, nicht. Also scheiß drauf.
Ich auch nicht. Also ich habe einen Master und den wollte auch keiner sehen. Also von daher ist egal.
Ja, aber
ich habe auch eine Flirt-App.
Ja, das stimmt.
Ich habe mir fest vorgenommen, das dieses Jahr zu bestellen quasi.
Und jetzt so rückblickend, also schon bist ja immer noch dabei, aber war das die richtige Entscheidung? War das eine gute Entscheidung? Fühlt sich das gut an, was du tagtäglich machst? Kommt es auch gut in der Familie an, so ist ja auch immer so ein Thema.
Was sagen deine Freunde? Hast du noch Freunde, seitdem du Entwickler bist?
Die Frage wäre, hast du noch Freunde, seit du Vater bist? Aber, ja, okay. Ich habe noch ein paar Freunde. Ich habe auch eine Partnerin, die findet das, glaube ich, ganz okay, dass ich das gemacht habe. Nee, Spaß. Ich will relativ entspannt an meinen Arbeitsort kommen. Vielleicht so ein wichtiges Ding für mich, einfach um Arbeitswege zu verkürzen und die Zeit außerhalb der Arbeit zu haben. Ne? Also mir war nicht wichtig zu sagen, ich will unbedingt einen Job, wo ich 25 Stunden machen kann, das reicht. Aber mir war halt wichtig, ich will arbeiten und nach der Arbeit zuklappen und fertig. Und dann daheim sein. Von Arbeit und zu Hause. Die durch so ein Angestellten-Dasein in der IT-Butze vielleicht ist, als wenn du in einer NGO arbeitest, deren Werte du gerade mit aufbaust und dir denkst, wir müssen die Welt verändern und ich kämpfe gegen die Bankenbranche und da arbeiten 10.000 Lobbyisten und wir sind der einzige Player, der dagegen arbeitet, so ungefähr. Also ne, du hast ja ein ganz anderes, diese Politarbeit, die funktioniert ja nicht dadurch, dass du 24 Stunden arbeitest, sondern dadurch, dass du dein ganzes Leben dem widmet.
Ja, das ist dann deine Berufung so
und
mäßig. Ne? Das
genau, ja, dann, ja, eben das Berufung ist das.
Und du hast jetzt, wie du sagst mit der IT, ne, du machst Laptop zu, das hast du dann durch diese Aktion auch Laptop zuklappen, hast du so eine Trennung dann, okay, ab geht's zur Familie oder ins Privatleben und wie auch immer. Und bei diesen NGO-Sachen oder bei diesen Gründungssachen, da fließt ja das eine ins andere. Also die Arbeit ins Leben, genau, das Leben in die Arbeit und du hast ja gar keine richtige Trennung. Also kann ich verstehen, wenn du sagst, hier, ich will einen Cut haben, ja.
Ja, ich glaube, bei diesen Polit-Sachen ist es halt häufig so, bei einem Startup gibt es zumindest ab einem gewissen Punkt, wenn mehr als 5 Leute da sind, gibt es Leute, die sich halt dafür komplett den Arsch aufreißen und ihr ganzes Privatleben aufgeben. Aber es gibt auch Angestellte. Und bei einer NGO, finde ich, ist es, oder zumindest in meinem Verständnis und davon, wie ich mich politisch engagiert habe, ausgehend, ist es halt so, das ist mein Ding. Und das ist, ich gebe hier alles rein. Und das war für mich voll gut, in die IT zu gehen und diesen Move zu machen. Das war auch einer der Gründe, weshalb ich eben auf diese Scrum Master Nummer auch dann keinen Bock mehr hatte, weil ich gesagt habe, ich habe immer allen hinterher moderiert und dies und das gemacht und da nochmal gefragt, hey, wie geht's denn dir eigentlich und was ist denn da los? Und ich dachte so,
ich will einfach meine Ruhe haben und ich will einfach arbeiten. So.
Ja, genau. Ich will jetzt der sein, der gefragt wird, wie es mir geht. Und das hat einfach mega gut getan und ging halt voll auf. Und ich hatte ultra viel Glück, dass diese erste LinkedIn-Nummer da gleich funktioniert hat. Ich hatte ultra viel Glück, dass ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber genau in dem Zeitpunkt geschrieben hat, wo er Juniors gesucht hat. Es gab es danach nicht mehr. Es wurde, glaube ich, seitdem nicht ein einziger Jahr was Club Junior eingestellt. Und ich hatte einfach mega viel Glück.
Ja, ja. Super. Ich glaube, ja, ich hatte, auch mal haben im Leben.
Also ich denke mir auch so, ein bisschen eine Aura habe ich vielleicht doch auch. Genau, und das ging für mich total auf. Und klar, JavaScript-Entwickler ist jetzt nicht, sagen wir mal, Senior DevOps und man verdient noch nicht das Gleiche wie die, aber es reicht halt erstmal, um uns in dieser Familiengründungsphase auch irgendwie so ein bisschen zu supporten.
Ja, du bist halt als Frontendler jetzt nicht in dem Segment der Softwareentwicklung, wo du den meiste Code verdienst, aber du bist in dem hippen Segment mit den coolen Leuten und nicht mit den nerdigen Backend-Devs. Ach nee, warte mal, du bist ja Fullstack.
Du bist ja Fullstack.
Sorry. Fullstack, genau. Ja, ja.
Hier, mach du.
Also genau, bei mir ging es ja jetzt auch einfach immer ganz gut voran so und ich glaube, ich habe schon in diesem Quereinstieg relativ viel, also mir einen Arsch aufgerissen, ohne dass ich halt so schlaflos zu Hause lag und so, da hat sich einfach zu Hause genug zu tun mit den Kids und so. Wurde quasi jetzt auch gefragt, ob ich nicht zu dem CMS-Anbieter hinwechseln will, für dessen CMS ich so viel implementiert habe und habe da jetzt auch wieder den übelsten Jackpot, glaube ich, und ein super spannender Job und dann tatsächlich auch aufregendes Setting so drumherum und eben, ich glaube, ich hatte einfach richtig viel Glück und gleichzeitig, ja, wenn man halt, ich glaube, dieses Quereinsteiger-Ding,
aber ganz wenn man halt kurz,
davon wegkommt, ja.
Du sagst ja immer jetzt Glück, aber man muss ja auch sagen, du hast ja auch hart gearbeitet, also.
Ja, ich glaube, ja
auch während Corona, hättest ja auch sagen können, ach, ich chill jetzt einfach mal, nee, was denn für Kurse jetzt und so, nö, weiterbilden, nee, hab jetzt auch keinen Bock, also du hast dich ja auch da durchgeboxt und auch in deinem ersten Projekt. Klar, Glück gehört, ist das eine, ne? Aber was du dann daraus machst, ist das andere.
Ja, und genau, vielleicht die Möglichkeiten sind das Glück und die zu ergreifen ist dann vielleicht der nächste Schritt. Und genau, jetzt, dass ich halt von dieser Firma da ein Angebot bekommen, lag jetzt halt auch daran, genau, ich glaube, ich habe einfach 2,5 Jahre gute Arbeit geliefert und die haben halt gesagt, so, ja, okay, ey, eigentlich wäre es geil, wenn der für uns arbeitet, wollen wir dich einfach mal fragen. Und ich glaube, das ist aber für mich so, auch wenn dieses Quereinsteiger-Ding nicht mehr so leicht funktioniert wie damals bei mir, glaube ich. Ist es schon so, es gibt es ja noch. Und ich habe letztens mit einem geschrieben, der wollte das auch machen und der fängt jetzt eine C++-Ausbildung an bei einem Glashersteller oder so. Das ist schon was anderes, als ich gemacht habe. Aber ich glaube, es ist halt immer noch irgendwie möglich. Und ich glaube, was halt mich halt spannend gemacht hat, ist nicht, dass ich jetzt auch ein VS Code öffnen kann, sondern halt, dass ich halt andere Skills mitbringe, ne? Ich werde jetzt so ein Requirements Engineer und das heißt, ich muss halt 50% meiner Zeit mit dem Kunden labern, wahrscheinlich, oder halt mit dem Requirements eruieren und sie danach implementieren und die Leute haben halt gemerkt, okay, der Hannes, der kann halt mit den Leuten sehr offen kommunizieren.
Das ist immer gefährlich in der IT, mir geht es genauso. Ich war auch immer in der Position, ich will eigentlich coden und in Ruhe gelassen werden. Und irgendjemand merkt dann so, ah nee, der kann aber kommunizieren und das ist ja gar nicht so, das ist ja gar nicht so oft in der Branche. Also nee, der macht jetzt mal Product Owner oder Requirements Engineer oder Scrum Master oder irgendwas, was halt nicht coden ist, was irgendwie mir bis heute so ein bisschen, ich finde es bis heute so ein bisschen schade, so, weil ich wäre halt auch gerne Full Stack, aber ich bin es halt nie geworden.
Ja, genau. Und ich habe das Coden da schon relativ fest verankert, so, ne? Aber ich denke eben dann, wenn du einen neuen Kunden hast, dann hast du erstmal ein paar Wochen fast gar keinen Code und danach hast du halt dann paar Monate dafür fast nur coden und so halt wahrscheinlich irgendwelche regelmäßigen Check-ins, wo die QA dann mal drüber gegangen ist oder so. Wenn ich eine Message hätte an Leute, die den Quereinstieg machen, wäre es auf jeden Fall, ihr werdet eh nicht die besten Devs, beruft euch auf die Stärken, die ihr sonst so habt.
Sagt es nicht, ich kenne Quereinsteiger, die im Projekt die krassesten Backend-Devs waren von allen. Also
ja, das voll, ist also voll.
Doch, glaube ich, wahrscheinlich eher eine Typfrage als eine Ausbildungsfrage. Ja. So. Na, die, ich glaube, also der Schlagmensch, der Frontend-Dev wird, ist, glaube ich, schon nochmal ein anderer Schlagmensch als die jetzt Backend-Devs sind und wirklich Spaß dran haben, sich so komplett, sage ich mal, in Dinge einzuarbeiten, die du niemals siehst, sondern die du dir immer nur vorstellen musst, so, ne, das, ja. Aber das ist ein guter Punkt, das wäre jetzt eh so, ich sehe schon, die beiden Papas sind am Gähnen hier, das wäre jetzt eh so meine Abschlussfrage gewesen. Stell dir vor, da draußen ist jetzt so ein Typ, der ist Metzger und der hat gesagt, ich habe heute meinen letzten Schweinebauch gekuttert, ich will jetzt umschulen, ich habe gehört, IT ist gut. Was würdest du dem Typen mit auf den Weg geben? So?
Also ich glaube, IT ist gut, wenn man jetzt nicht unbedingt nach halt dem überkrassen Purpose-Beruf sucht, weil ich glaube, die findet man in der IT jetzt nicht sofort, wenn man einen Quereinstieg macht, sondern da muss man eine Weile suchen, wo man so denkt, ja, also ne, ich bin jetzt hier bei genau dem richtigen Unternehmen, weil die so sinnvolle Software machen und so toll sind. Meistens sind es auch Unternehmen, die jetzt nicht 87 Juniors angestellt haben, sondern super klein sind und froh sind, dass sie in sich gut funktionieren. Aber eben, ich glaube so, ich finde IT mega spannend, mir macht die Arbeit da mega Spaß. Ich finde es super witzig, die Leute sind oft sehr witzig und nett. Und ich würde halt dem sagen, ja, mach's. Aber ich glaube, ich glaube, der Weg ist halt ein anderer.
Und das wäre jetzt meine nächste Frage
gewesen. Tut mir auch so ein bisschen leid.
So praktisch.
Ich glaube, der Weg ist eher eine Ausbildung. Wie heißt das eigentlich?
Eine Ausbildung. Das wäre noch mal ein Thema für eine eigene Folge, Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung.
Fachinformatiker, Mediengestaltung.
Von also Leuten, die den Ausbildungsgang hinter sich haben, müssen wir eigentlich auch mal jemanden einladen, weil da hört man auch viel wilde Sachen. So, das ist klar, also ist, glaube ich, auch nicht nur easy.
Ja, nee, aber genau, bei uns in der Firma sind halt viele so Mediengestalter oder so Medieninformatik heißt das.
Mediengestalter ist, glaube ich, so rein so Grafiker, ne?
Ja, voll, genau, das war einfach falsch. Medieninformatik. Das sind halt ganz so die ganzen Android-Devs und iOS-Devs, die kommen häufig aus dieser Richtung und da sind aber auch ein paar JavaScript-Leute und so und die lernen aber ja, also ne, die fangen halt bei 18 an zu coden so und dann machen die halt irgendwelche Side-Projects, weil die eh studieren. Das ist halt einfach ein super Einstieg und gleichzeitig kriegen die halt die Praktikumsplätze über 3 oder 6 Monate und eben mein erster Praktikant, der letztes Jahr bei mir dann war, der ist jetzt bei uns Werkstudent, jetzt macht er nochmal 3 Monate Praktikum. Also der ist super fit und mega nett und wenn der Bock hat, in einem Jahr nach seinem Bachelor bei uns zu arbeiten, dann kriegt er einfach 100% einen Job bei uns. So.
Willst du noch, hast du noch was auf deinem Herzen, Hannes?
Nee, gar nicht. Ich hoffe, ich habe euch nicht sehr mit trögem Zeug zugelabert.
Wenn doch, schneiden wir es raus.
Ende so ein 7-Minuten-Podcast.
Nee, also es war echt eine coole Journey vom Wald in die Finanzen und dann in den Code rein.
Pablo sucht noch nach der optimalen Formulierung für den Folgentitel.
Ich kann sagen, vom Forst zum Horst.
Vom Forst zum Horst.
Okay, gekauft.
Ich sehe vor lauter Bäumen den Code nicht.
Okay, bevor das hier noch schlimmer wird, lass uns die Folge beenden.
Es wird langsam cringy. Auf jeden Fall, Hannes, vielen Dank für deine Zeit und dass du das jetzt hier mit uns mitgemacht hast. War richtig cool. Danke für deine spannenden Insights. Vielleicht auch wieder mal gerne.
Vielleicht machen wir ja mal ein Projekt zusammen.
Ja,
vielleicht kannst du es ja mal placen bei Living Dogs.
Ja, du musst nur sagen, für was eigentlich?
Wir können alles.
Alles?
Ja, so okay,
alles.
Gut.
Wir sind Fullstack, wir können alles.
IT-Dienstleistung.
IT-Dienstleistung sind da weg. Ja, vielen, vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Und also echt krass, haben wir am Anfang gar nicht gesagt, wir kennen uns, weil wir zusammen zur Schule gegangen sind. Und ich glaube, IT ist so die letzte Branche, in der ich erwartet hätte, dich mal zu treffen. Also coole Story auf jeden Fall, wie du da reingerutscht bist.
Ich weiß auch nicht, ob es die letzte Branche ist, in der ich sein werde. Oder?
Ja, man muss auch immer mal wieder alle paar Jahre was Neues ausprobieren. Ich sehe das auch so. Also.
Ja, das Geile ist, also über die IT kannst du ja auch in jede Branche. Na, also mache ich IT im Bildungswesen oder im Medienbusiness oder keine Ahnung, Porno, keine Ahnung, das ist jetzt nicht, aber ne, du kannst, oder Sportdaten für irgendeinen Fußballverein, Medizintechnik, keine Ahnung, kannst alles machen.
Ja,
das ist
ein absoluter Querschnittsberuf, du, ja, klar, gibt ja auch niemanden mehr, der ohne auskommt, so, klar, du kannst eigentlich in jede Branche reinschnuppern, wenn du Bock hast. Und das, finde ich, macht's auch so faszinierend, ja. Na gut, dann vielen, vielen Dank und Grüße.
Wir sind raus. Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Ciao. Ciao.